Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wovor gruselt sich eigentlich, hier bei Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zu dieser neuen Folge begrüße ich heute eine wunderbare Gästin. Bei mir ist heute Antje Wessels. Sie ist Filmkritikerin. Sie ist ein fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil von Kino Plus Rocket Beans. Und sie hat einen Baby Blocksberg-Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo André, danke dir. Ich finde es sehr amüsant, dass du hier im Horrorfilm-Podcast als erstes meinen Bibi Blocksberg-Podcast erwähnst, denn eigentlich habe ich auch einen Horrorfilm-Podcast.
Den wollte ich dir selber überlassen. Ich fand aber, mit Bibi Blocksberg einzusteigen, hat die höhere Fallhöhe.
Das ja, ich war auch vor einer Weile mal in einem Bewerbungsgespräch, wo es um das Thema Podcasts ging, und dann meinte ich so, die Bandbreite zwischen diesen beiden Podcasts ist einfach, die ist traumhaft. Also wenn man mich fragt, was habe ich für Kompetenzen, auf der einen Seite sagen, ja, ein Horrorfilm-Podcast und Bibi Blocksberg ist eigentlich perfekt. Aber naja.
Ja, deswegen, nein, du hast natürlich noch eine Stunde Horror mit Thilo Gose, Johann, wo ihr einmal im Monat über Horrorfilme redet.
Genau, nur einmal im Monat, also keine ernstzunehmende Konkurrenz für euch, aber macht doch regelmäßig Spaß. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wann du rauskommst, aber könnte sein, dass wir schon demnächst unsere Final Destination Folge anlässlich des Kinostarts des neuen Teils dann hochgeladen haben. Oder wir reden über so einen kranken Screamboat oder so. Den muss ich nämlich noch gucken heute. Fein.
Oh, den muss ich auch noch gucken.
Oh, ja. Den habe ich direkt nach der Aufnahme, werde ich ihn mir ansehen, und alles auf Thilos Wunsch. Ich opfere viel. Ja.
Nein, ist doch wunderbar. Wir lieben doch alles, wo unser Lieblingsgenre hier natürlich zelebriert wird. Von daher alles entspannt. Aber ja, deswegen ist schon ganz witzig, deine Bandbreite natürlich von Bibi Blocksberg bis Horror. Deswegen glaube ich, sind unsere Hörerinnen und Hörer auch gespannt, wo deine Horrorpfade so herkommen, hinführen und wie so dein Stand zum Horrorfilm ist. Und ja, ich meine, du hast es ja schon gesagt, du hast einen Horrorfilm-Podcast, wir müssen nicht drüber reden. Du magst Horrorfilme per se schon. Aber das war auch nicht immer so.
Ja.
Ist das korrekt?
Da hast du völlig recht. Ich bin, also sagen wir so, für alles, was mit Grusel und Shock Value und so weiter zu tun hat, war ich sehr früh schon empfänglich. Also ich habe mal in irgendeiner Horrorfilm-Doku, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es kann sein, dass es John Carpenter war, der meinte, dass, er hat als Beispiel genannt, die Verwandlungsszene in Pinocchio. Wo sich die Jungs in kleine Esel verwandeln. Und er meinte, wenn Leute das gesehen haben, gibt's als Kind im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder du findest das faszinierend und wirst später zum Horrorfan, oder du findest es abstoßend und wirst später nicht zum Horrorfan. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Theorie. Denn das kann ich auch bei mir so ein bisschen beobachten. Ich fand das schon sehr früh alles sehr spannend, wovor sich Leute gruseln können, selber Sachen gruselig zu finden, eklig zu finden, abstoßend zu finden. Aber ich habe sehr spät tatsächlich dann erst angefangen, Horrorfilme zu gucken. Ich bin keine von denen, die jetzt irgendwie schon mit 11 Der Exorzist geguckt hat. Grüße an Daniel Schröcker an dieser Stelle. sondern ich habe die Altersbeschränkung und so weiter immer sehr, sehr ernst genommen. Und auch tatsächlich, bis ich 16 war, hatte ich immer noch Probleme, oder sagen wir, selbst als ich 16 war, hatte ich Probleme, Filme ab 16 zu gucken. Der Schritt zur 18, der war dann easy. Also ich hatte das Gefühl, so als ich 18 war, war plötzlich alles egal. Aber bis ich 16 war und meine doch, eigentlich bis ich 18 war, hatte ich richtig, richtig, richtig Schiss vor Horrorfilmen. Und ich weiß noch, wir hatten einmal, ich weiß nicht, welche Klasse ich da war, war ich wahrscheinlich irgendwie, ich müsste so 15, 16 gewesen sein. Da hatte ich mich mit Freundinnen getroffen und eine hatte The Grudge mit, das Remake mit Sarah Michelle Gellar. Mhm. Und wollten ihn unbedingt gucken. Und ich bin fast, als die Wahl dann auf The Grudge fiel, bin ich dann schreiend aus dem Zimmer gelaufen, hab gesagt, nein, hier bei mir zu Hause wird sowas nicht geguckt und so weiter. Und ich habe irgendwie, ja, ich habe Altersbeschränkungen sehr, sehr ernst genommen, was viel ausschließt dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
kam das, also bist du da selber reingedickt oder kam das durch deine Eltern? Haben die da darauf geachtet und haben dir das quasi auferlegt oder warst du selbst so ein sehr gewissenhaftes Kind, dass du gesagt hast, nein, nein, das hat schon, muss schon alles in der Richtigkeit haben?
Tatsächlich Letzteres. Also ich glaube, echt? Also meine Mama hat mir schon in der 5. Klasse die Bücher zu Das Schweigen der Lämmer und Shining geschenkt, weil sie halt gemerkt hat, dass ich das alles faszinierend finde und sie meinte, lies erstmal die Bücher.
Die wusste schon, dass du irgendwann mal einen Horrorfilm-Podcast hast.
Ja, sie ist ja auch felsenfest davon überzeugt, dass sie generell dafür mitverantwortlich ist, weil sie mich im Alter von, das hat sie mir schon tausendmal erzählt, ich glaube von 7 Jahren war sie mit mir in einem Foltermuseum im Urlaub. Und sie ist sehr, sie ist felsenfest davon überzeugt, dass sie mit daran schuld ist, wofür sie sich auch mehrmals entschuldigt hat. Sie versteht nicht, dass Horror, dass es eine tolle Sache ist. Aber sie hat mir halt erst die Bücher geschenkt, meinte, ehe ich die Filme gucke, soll ich mir die Bücher durchlesen und so, was ich auch so halb gemacht habe. Und dann habe ich, nachdem ich das Schweigen der Lämmer gelesen habe, in der 6. Klasse eine Buchvorstellung von Das Schweigen der Lämmer gemacht und habe Ausschnitte aus dem Film dazu gezeigt. Das war so das Einzige, da habe ich mich dann rangetraut, weil ich die Sachen, wie gesagt, gelesen habe. Aber das, ich glaube nicht, dass das gut ankam, so wenn man drüber nachdenkt, so in der 7. Klasse. Aber ich weiß nicht, kennst du früher an Halloween, da gab es doch auf den Öffentlich-Rechtlichen gerne mal so Horrorfilm-Specials, wo man dann Leute eingeladen hat, die über Horror geredet haben. Dann wurden Ausschnitte aus Horrorfilmen gezeigt und so. Und in dem einen Special ging es eben um das Schweigen der Lämmer. Und die haben da so einen Zusammenschnitt von 30 Sekunden gehabt. Und den habe ich dann dazu gezeigt, passend zu dem Buch. Krass.
Ah, okay. Also pures Education natürlich. Ja. Das hat ja keine Horrorbewandt, das wolltest du ja nur aufklären.
Richtig.
Über die Schrecken, die da lauern.
Genau, ja, also man sieht, da sind schon so leichte Widersprüche drin, aber so insgesamt weiß
ich... Aber das heißt, du hast dann Schweigen der Lämmer selbst auch erst gesehen, nachdem du 16 warst, nicht vorher.
Auf
nicht
jeden Fall, genau. Die Ausschnitte kannte ich, wie gesagt, aber den ganzen Film auch erst, wie du sagst, nachdem ich 16 war.
Okay. Also da warst du ja wirklich, hast du selber auferlegt. Also ich glaube, du bist Vorzeigekind für die FSK. Vielleicht hättest du bei denen ins Gremium gehen sollen oder so. Das wäre vielleicht auch ein Ding gewesen.
Ich muss ja gestehen, ich habe mich ja tatsächlich mal erkundigt, also jetzt über die offizielle Website, ich habe nicht angerufen oder so, aber ich hatte mal gedacht, ich hätte eigentlich voll Bock, das zu machen. Und habe dann aber festgestellt, dass es zum einen gar kein Geld dafür gibt, dass das eine ehrenamtliche Geschichte ist. Und dass man da gar nicht wirklich was mit Film zu tun haben darf, um sich da in das Gremium zu setzen. Weshalb ich rausgefallen bin.
Du musst halt, du darfst nur so, also die wollen ja Unabhängige. Das heißt, du darfst kein Fan sein, sag ich mal. Genau.
Genau. Deshalb, ist nicht so, dass ich mich nicht schon erkundigt hätte.
Ja, bei der USK ist das ein bisschen anders für Spiele. Ich glaube, das ist nicht so ganz so krass. Aber du kriegst halt auch eine Aufwandsentschädigung, ne? Und ich meine, ob man jetzt einen 2 Stunden Film prüft oder ein 60-Stunden Spiel, dann würde ich eher die Filme machen. Aber ja, wie gesagt, wir fallen raus. Wir sind zu involviert.
Mhm, ich fürchte auch.
Aber das ist super interessant. Aber hattest du jetzt auch speziell, also es gibt ja nicht nur Horrorfilme natürlich, wenn du gesagt hast, ein Actionfilm ab 18 ist, hast du dann wahrscheinlich auch nicht geguckt oder irgendwas anderes aus dem Genre. Aber jetzt mal bei Horror spezifisch, war es auch so, dass du gesagt hast, ich hätte schon Bock auf Horror, aber ich halte mich halt an die FSK? Oder hattest du auch generell eher so, hattest du ein bisschen Bammel vor Horrorfilmen?
Ja, das ist es tatsächlich. Also das mit der FSK 16 oder FSK 16 oder FSK 18, das hat nicht wirklich was damit zu tun, dass ich mir ein Verbot auferlegt habe, weil ich eben noch nicht so alt bin. Es hat mehr was damit zu tun, dass ich einfach mir das nicht zugetraut habe. Ich habe mir gedacht, wenn ein Film ab 16 oder 18 ist, das packe ich nicht, weil ich halt sehr empfänglich war für alles, was mit Horror zu tun hat, im Sinne von ich weiß, dass mir das Angst macht und ich wollte mich dem nicht aussetzen. Und für mich war dann quasi das 16er bzw. 18er Label, war für mich immer so ein Warnhinweis, so pass auf, du musst schon ein bisschen was abkönnen, um dir das anzugucken. Das war also nicht, ich war jetzt nicht pflichtbewusst und habe gedacht, ich darf das nicht, sondern es war eher so dieses, ich sollte das nicht tun. Und das habe ich mir auch bis heute bewahrt, dass ich sehr genau weiß, was ich abkann und was ich vermutlich nicht abkann. Und um die Sachen, von denen ich ziemlich sicher zu wissen glaube, dass ich das nicht abkönnen werde, mache ich tatsächlich auch einen Bogen und überlege mir dann im Vorfeld 3-mal bei gewissen Filmen, ob ich mir die wirklich antun soll oder nicht. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch daran vor ein paar Jahren? Da lief doch dieser Playground auf dem Fantasy-Filmfest.
Ja.
Und da habe ich dich doch gefragt per WhatsApp, worum es denn darin geht, warum der so kontrovers ist.
Der so heiß
ist.
Diskutiert wird.
Genau, und dann hast du mir geschrieben, worum es darin geht und ich habe ihn mir dann nicht angeguckt, weil ich mir sehr sicher war, dass das nichts für mich ist. Und ich habe diese, diese Intuition habe ich Gott sei Dank immer noch. Die meldet sich nicht mehr so oft, weil mittlerweile habe ich fast alles gesehen. Aber es gibt ja so berühmt-berüchtigte Filme in Horror-Facebook-Gruppen und so weiter. Ich muss da jetzt nicht näher ins Detail gehen. Da weiß ich, die werde ich mir nicht angucken, weil es gibt mir nichts.
Ja, ja, okay. Also für dich war es so ein Selbstschuss, den du dir auferlegt hast, um eben nicht so schlimme Dinge zu sehen. Warst du denn generell auch, sag ich mal, ängstlich? Oder hattest du einfach auch, sag ich mal, waren für dich Ängste Faszination? Oder warst du auch generell ein ängstliches Kind, das sich auch generell an Sachen nicht so rangetraut hat? Wie warst du so als Kind da, was das angeht?
Ich glaube schon, dass ich ein ängstliches Kind war. Dass auch, wenn es in den dunklen Keller musste, die Kellertreppe schneller hochgerannt ist und solche Sachen.
Ja, okay.
Ich habe eine Zeit lang als junger Mensch, wie wir alle wahrscheinlich, gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Und es gab da irgendwann einen Handlungsstrang, da spielte ein Sektenführer eine Rolle. Und dieser Sektenführer hat eine Person, so habe ich das in Erinnerung, es kann sein, ich meine, das lief bei RTL um 7:10.
Ein Sektenführer bei GZSZ, okay.
Den gab es auf jeden Fall, da bin ich auch sehr sicher. Bei den restlichen Sachen, die habe ich halt so als Kind wahrgenommen. Und wie gesagt, das lief irgendwie um 7:10 Nachmittag, abends. Also so schlimm wird das alles nicht gewesen sein. Aber ich habe halt noch in Erinnerung, in meinem Kopf gibt es eine Szene, dass der Sektenführer einen Bodyguard erstochen und in einem Fahrstuhl aufgehängt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Szene gab. Aber diese Szene hat dafür gesorgt, dass ich sehr, sehr lange nicht im Dunkeln einschlafen konnte. Ich habe also in gewisser Weise meinen Meister damals in GZSZ gefunden.
Das ist ja auch crazy. Okay, habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass es in GZSZ Sekten gab. Aber ich will es nicht ausschließen. Ich meine, die haben 100.000 Folgen, die brauchen ja irgendwelche komischen Plots.
Also ich habe mir gemerkt, dass dieser Sektenführer Dannecker hieß. Und ich weiß auch noch, dass Andi derjenige war, der in dieser Sekte war. Das weiß ich alles noch. Ich weiß nur halt nicht, ob es diese Szene mit dem erstochenen Bodyguard im Aufzug gab. Das weiß ich nicht mehr.
Vielleicht hast du die auch von irgendwo anders dann reingemischt. Aber
ja, vielleicht.
Die Gedanken.
Oder ich weiß auch noch, den habe ich bis heute nie zu Ende geguckt, aber ich habe irgendwann mal als kleines Kind so reingespickt in einen Film, wo vorher die folgende Sendung ist ab 16 nicht geeignet kam. Mhm. Und zwar in Stephen Kings Thinner, der damit beginnt, dass ein Auto eine Frau überfährt. Und dann habe ich noch dieses Bild im Kopf, wie die Frontscheibe voller Blut ist, wo die Scheibenwischer das Blut hin und her wischen. Und danach habe ich ausgemacht. Das war mir zu krass.
Das sind wahrscheinlich die Szenen, wo viele dann extra dran geblieben wären. Ja, exakt, du machst aus. Aber wie gesagt, der Selbstschutz schlägt an. Von daher hat auf jeden Fall funktioniert. Aber hast du dann auch wirklich, auch wenn du im Fernsehen, das ist ja das Klassische als Kind, irgendwas im Fernsehen sehen, mal länger aufbleiben, irgendwo durch eine Tür spinksen. Das heißt, auch da war der Drang nicht da, dieses, boah, ich sehe vielleicht jetzt was ich nicht sehen sollte, da bleibe ich dran. Und zwar wirklich dann, nee, hier höre ich auf.
So ist es, genau. Ja.
Das ist schon wirklich faszinierend. Und was war dann so, mal abgesehen von The Grudge, den du nicht in deinem Haus haben wolltest, was ich verstehen kann, to be honest, was war wirklich so, erinnerst du dich wirklich auch an den ersten Horrorfilm, den du so richtig bewusst geguckt hast, wo du gesagt hast, das nehme ich jetzt mit und nehme es auch wirklich richtig wahr?
Ja, das war Blair Witch Project, der ja eine FSK 12 hat, wie wir alle wissen. Und den fand ich damals...
Das war dein erster?
Ja,
okay.
Den fand ich damals schon wirklich sehr faszinierend. Und ich liebe den auch bis heute. Ich kenne so ziemlich alle Trivia-Facts über diesen Film. Ich habe vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber ich habe vor Ewigkeiten mal ein Buch zu diesem Film übersetzt, wo wirklich die gesamte Produktionsgeschichte und so weiter drin stand. Und ich habe diesen Film verinnerlicht. Ich glaube, ich habe hier 3 Special Editions zu Blair Witch Project in meinem Regal stehen. 2 davon importiert mit so einem riesigen Booklet und Buch und so weiter. Und ich liebe
Er hat ja dieses Jahr auch Anniversary, ja.
Und ich liebe diesen Film bis heute. Ich könnte ihn mir auch immer wieder angucken.
Und der ist im Kino gesehen oder zu Hause?
Nee, zu Hause.
Zu Hause. Und warst du, also sagst du, warst fasziniert, aber warst du auch, also hast du dich gefürchtet oder war mehr denen wirklich das Faszinierende, was hat Überhand genommen? Ach, oder was hatte die Oberhand?
Auf jeden Fall das Fürchten. Und das ist auch bis heute so. Ich sag immer, ich bin ein super dankbares Horrorfilmpublikum, weil ich bis heute vor allem Schiss habe. Also ich kann mich selbst in ein Insidious 4 setzen, der richtig mies ist. Und trotzdem erschrecke ich mich bei den Jumpscares. Ich bin da einfach wirklich ein sehr dankbares Publikum, weil bei mir dieser Abhärte-Effekt irgendwie gefühlt nie so eingesetzt hat. Was ja auch eine gute Sache ist, weil so habe ich ja quasi bis heute einfach den Effekt, den Horrorfilme in der Regel erreichen wollen. Und ich finde nichts trauriger, als wenn Leute sagen, ich kann mich bis heute oder ich grusel mich heute vor nichts mehr. Das finde ich so schade. Ich meine, das ist ja auch manchmal halt die Gefahr, gerade wenn man sich viel mit Horror und auch wie er gemacht wird,
absolut,
auseinandersetzt und dann auch gerne mal das ein oder andere Best-of guckt. Ich sag bis heute, ich hätte das Best-of-Making-of, sage ich schon. Ich meine Making-of, genau. Ich sag bis heute, ich hätte das Making-of von Saw 2 niemals gucken dürfen vor Saw 2, weil ich da nämlich gesehen habe, wie sie die ganzen Spritzen in der Spritzengrube mit Plastikkanülen oder so mit Gummikanülen ersetzt haben. Und schon verliert diese Szene komplett ihren Reiz.
Okay, ja, verstehe ich. Das heißt, du am besten gehst du blind rein, du weißt gar nicht so viel über die Produktion, weil dann hat der Film schon gar nicht mehr die Wirkung. Ich meine, das ist ja auch wieder, witzigerweise ist es ja auch eine Art Selbstschutz wieder, weil so kannst du dir ja zum Beispiel bei einem Film wie Saw, wo du im Zweifel schon weißt, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen derber, kannst du den ja auch wiederum abdämpfen. Das heißt, wenn du vielleicht einen Film hast, wo du sagst, oh, den traue ich mich nicht so richtig ran, jetzt vielleicht aufgrund der Härte. Man guckt sich vorher ein Making-of an und sieht halt, wie die Effekte gemacht werden, wie sowas eben inszeniert wird. Hat ja auch dann eben Effekt der Abschwächung. Aber ich meine, damit versaut man sich vielleicht auch so ein bisschen den Horror, oder?
Ja, ich mache das auch mittlerweile nicht mehr natürlich. Aber ja,
man kann es ja auch gezielt einsetzen, theoretisch sogar. Ja.
Ja, da hast du recht. Und das Lustige ist, wenn man halt so bedenkt, mein allererster Horrorfilm war so was Banales wie Blair Witch. Mein erster Horrorfilm im Kino war der letzte, nee, welcher war es? Nicht Saw X, nicht Jigsaw, sondern Saw 8, 3D. Welcher war es? 7?
Vollendung, ja.
Das war mein erster richtiger Horrorfilm im Kino. Also auch da wieder eine relativ große Spannbreite. Erster Horrorfilm so aus Gründen der FSK 12, der Harmlosigkeit. Und dann direkt der erste Horrorfilm im Kino war Saw Vollendung. Das ist schon interessant.
Dazwischen liegt aber auch eine ganz schöne Spanne ja dann trotzdem. Das heißt, warst du denn nach deinem ersten Blair Witch-Erlebnis, warst du dann so damals denn, okay, das hat mich zwar echt krass gegruselt, wie uns alle damals natürlich, aber warst du dann auch so, okay, ich will schon mehr? Also warst du dann schon angefixt trotzdem?
Ja, auf jeden Fall. Und das war dann auch quasi die Initialzündung mehr oder weniger dafür.
Ja. Und dann hast du dich auch wirklich bewusst dazu entschieden, ich guck mich jetzt mal um. Was gibt's denn noch so? Also hast du dann auch so ein bisschen den Nervenkitzel dann gefressen, so rauszufinden, okay, was habe ich denn auch vielleicht jetzt all die Jahre verpasst?
Ja, genau. Also bei mir war das lustigerweise, das ist so lustig, wie sich Sachen bei mir entwickelt haben. Ich erinnere mich daran, es gab damals bei Kabel 1, gab es eine Ranking-Show nach Filmgenres sortiert. Die besten, die romantischsten Filme, die lustigsten Filme und so weiter. Und es gab eine Sendung, die 20 gruseligsten Filme aller Zeiten. Das war ein Horrorfilm-Ranking. Ich habe Kabel 1.
Von Sat 1?
Nee, Kabel 1.
Kabel 1.
Und ich habe Kabel 1 sogar mehrmals angeschrieben und die gefragt, ob sie mir einen Mitschnitt dieser Sendung zuschicken können, weil die richtig, richtig cool war damals. Und da haben sie halt ja eben cool 20 Horrorfilme gezeigt. Also nicht gezeigt ganz, aber halt im Ranking-System. Und dann habe ich mich daran abgearbeitet. Das war quasi meine erste Inspiration, um mich dann ausführlich mit dem Horrorgenre im Gesamten auseinanderzusetzen. Den einzigen Film, den ich aus der Liste bis heute nicht geguckt habe, einfach weil es sich bisher nicht ergeben hat und es ist total bescheuert, aber manchmal hat man ja so ein, zwei Filme, wo man sagt, irgendwie bin ich da bis heute nicht drüber gestolpert, ist tatsächlich Die Fliege. Warum auch immer. Ich glaube, weil ich nicht so der Mega-Body-Horror-Creature-Feature-Fan bin. Der stand immer ganz hinten auf meiner Liste einfach. Aber auch den werde ich irgendwann nachholen müssen. Das ist ja ganz klar.
Ja, vor allem, weil es eben auch einfach ein sehr guter Film ist per se, ab von Body-Horror. Aber ja.
Ja, ich gucke den auch nicht, weil ich glaube, dass er schlecht ist. Er schlüpft mir immer durch einfach.
Nee, wie du sagst, habe ich auch. Es gibt Filme, wo du denkst, die hat jetzt wirklich jeder und seine Mama geguckt, nur ich nicht.
Ja,
aber
genau.
Die liegen dann da halt irgendwie und dann kommen wieder 20 neue Sachen. Du bist so, ja, aber danach dann.
Ja, das hatte ich vor kurzem bei den 28 Days und 28 Weeks Later Filmen, wo ich hier seit Ewigkeiten schon die offenbar mittlerweile, wie ich erfahren habe, sehr rare Doppel-Blu-ray im Schrank stehen habe. Und ich habe die einfach nie gesehen. Und jetzt aber endlich beide nachgeholt und auch sehr glücklich darüber.
Ja, manchmal brauchst du Anlässe, wie jetzt natürlich eben das Years der Jahresrelease bald. Manchmal brauchst du dann die Anlässe, gerade bei so Reihen.
Ja, genau.
Um dann nochmal was nachzuholen. Das ist ja auch ganz immer ganz dankbar. Aber Kabel 1 hatte ich quasi auf deine Horrorpfad geleitet. Das finde ich ganz witzig.
Ja, also wie gesagt, wenn irgendjemand da draußen...
Weißt du, was da auf Platz 1 war?
Oh, ich glaube Shining. Ich bin sehr sicher, dass Shining auf Platz 1 war.
Wenn irgendjemand
da draußen einen Mitschnitt von die 20 gruseligsten Filme aller Zeiten von Kabel 1 hat, der möge ihn mir bitte zukommen lassen. Ich werde mich auch erkenntlich zeigen mit irgendwas.
Da rufen wir gleich mit auf. Also das würde ich auch gerne mal sehen, ja.
Wahrscheinlich mit unserem Wissen von heute werden wir feststellen, okay, das war alles sehr oberflächlich. Aber
ich habe die Liste gerade gefunden. Ich habe zumindest die Liste.
Okay.
Aus einem Horrorforum von 2005. Kommt das hin?
Das kommt hin, ja, auf jeden Fall.
Okay, pass auf. Da müssen wir jetzt aber mal kurz durchgehen. Das finde ich jetzt spannend. Was sagt denn Kabel 1? Top 20. Okay, du hast schon mal recht. 1 ist Shining.
Ah, okay, gut. Habe ich mir richtig gemerkt.
Okay, sehr gut. Das wundert mich jetzt aber auch nicht. Platz 2, Sixth Sense.
Kann man immer wieder drüber streiten, ob es ein Horrorfilm ist, aber ich finde, er ist jetzt nicht falsch in der Liste.
Nee, falsch auf jeden Fall nicht. Platz 3, Psycho. Ja, okay, auch ein Classic mit drin wieder. Sehe ich. Platz 4, Interview mit einem Vampir.
Finde ich jetzt, 4? Also aus heutiger Sicht ist es eher so Goth-Romance, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Also ich mag den eigentlich ganz gerne.
Ich
habe den nicht vor so langer Zeit noch mal geguckt. Der ist echt eigentlich ein echt ganz guter Film. Aber Platz 4 auf gruseligste Horrorfilme all time, naja, streitbar, sag ich mal. Platz 5 gehe ich schon eher mit Halloween, der Original. Ja, okay, sehe ich. Platz 6, Bram Stoker's Dracula. Also die sind sehr vampirlastig hier in den Top 10 auf jeden Fall unterwegs. Platz 7, The Fog, Carpenter, ja.
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 War übrigens meine erste Horror-DVD, The Fog. Habe ich irgendwann mal gebraucht. Ja, habe ich irgendwann mal gebraucht, in der Bücherei gekauft für eine Mark, ein Euro, keine Ahnung.
Und war es Blindkauf oder wusstest du von dem Film vorher?
Nein, es war ein Blindkauf. Und ich muss auch sagen, ich glaube bis heute, dass mit der DVD irgendwas falsch ist, weil du wirst mir recht geben, The Fog ist insgesamt zwar ein sehr dunkler Film, aber ich glaube, dass es eine Fehlpressung ist, weil der so dunkel ist, dass man wirklich
gar nichts
erkennt. Und ich glaube bis heute, dass die eigentlich komplett unbrauchbar ist, diese DVD.
Wahrscheinlich irgendein Bootleg oder so.
Ja, genau.
Platz 8, der Exorzist. Mhm. Den hätte ich sogar höher erwartet, ehrlich gesagt. Interview mit einem Vampir vor Exorzist auf der gruseligsten Filmliste.
Das ist ein bisschen komisch.
Naja. Dann kommt ein Film auf der 9, da weiß ich, da bist du auch auf jeden Fall am Start, wenn die Gondeln Trauer tragen.
Auf jeden Fall. Ich muss aber gestehen, ich glaube, dass das die falsche Liste ist, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass Interview mit einem Vampir dabei war. Also wie gesagt, ich mag den auch und hab den auch, warte mal. Die gruseligsten...
Es ist halt eine Liste, die gruseligsten Filme laut Kabel 1.
Weil ich meine nämlich, dass die, wenn die Gondeln Trauer tragen, viel weiter zurück war. Also viel weiter unten. Der war auf jeden Fall dabei. Aber ich meine, dass der, ist ja auch egal. Das wird wahrscheinlich alles grob.
Vielleicht haben sie das auch öfter ja mal gemacht oder so.
Ja.
Das hätte ja nur zeitlich, glaube ich, ganz gut gepasst. Ja.
Aber da war dann halt auch noch sowas wie Rosemary's Baby zum Beispiel.
Der ist auf der 11.
Und so. Und
dein erster Horrorfilm, Blair Witch, ist auf der 10.
Das ist gut. Das ist sehr gut.
Dann kommt auch die Vögel, Scream, From Dusk Till Dawn, die Fliege.
Ist Ring dabei?
Das ist The Ring US Remake auf der 17.
Okay. Ja, vielleicht ist es doch die richtige Liste. Ist ja auch egal. Jedenfalls Kabel 1 habe ich viel zu verdanken.
Aber sehr lustig. Also es ist eine gute Liste. Also wenn du dich an der angefangen hast abzuarbeiten, hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht, sage ich mal.
Dann
haben sie ja wirklich gute Sachen empfohlen.
Und ich habe auch irgendwann mal damals noch bei Facebook einfach so in meinem privaten Feed habe ich tatsächlich irgendwann mal einen Aufruf damals gestartet. Ich möchte Horrorfilme nachholen und man soll mir doch bitte möglichst viele Klassiker schicken, die ich unbedingt schauen soll. Also ich habe da früh dann angefangen, oder als ich dann endlich drin war im Game quasi, habe ich dann auch mich einmal quer durch die Horrorhistorie quasi gewühlt.
Naja, okay. Also da gab es dann kein Halten mehr. Und ich meine, da warst du auch dann irgendwann über 18 und dann gab es ja auch kein FSK.
Genau, ja, richtig. Dann ging das auch los mit Importen und so weiter. Also dann war mir wirklich alles egal.
Dann hast du dir Tür und Tor geöffnet für...
So ist es.
Für die Leidenschaft.
Ja.
Aber war denn... Also Horror ist ja nicht dein Lieblingsgenre, oder?
Doch, auf jeden Fall.
Ist es schon dein Lieblingsgenre geworden in der Zwischenzeit?
Auf jeden Fall. Also ich würde es... Ja? ich hätte es lange Zeit auf eine Stufe gestellt mit Komödien, einfach weil sich Komödien besser konsumieren lassen, würde ich jetzt mal sagen. Im Sinne von, okay, ich muss für einen Horrorfilm schon in Stimmung sein. Aber zum einen finde ich, ist in den letzten Jahren hat so die Qualität an Komödien nachgelassen, auch die Quantität.
Durchaus.
Und zum anderen finde ich einfach an Horrorfilmen das Drumherum wesentlich faszinierender. Also ich könnte mir nicht vorstellen, so zwingend mir ein Making-of von einer Komödie anzugucken oder mir irgendwie ein Bildband von einer Komödie in den Schrank zu stellen, ins Regal zu stellen, mir durchzuarbeiten. Aber beim Horror, ich weiß nicht, das ganze Genre umgibt einfach so eine eigene Faszination. Und ich finde, dass die sonst kein Genre hat. Also du wirst ja mir da wahrscheinlich beipflichten als selber Horrorfan.
Absolut. Also Horror ist halt einfach am facettenreichsten, weil du halt so unendlich viel damit machen kannst, weil dir keine Grenzen gesetzt sind. Genau. Also klar kannst du natürlich auch irgendwie in einer Comedy Elemente aus Fantasy oder whatever einbauen. Natürlich geht das, aber ich finde, Horror ist immer noch das Genre mit der meisten kreativen Freiheit in alle Richtungen. Mhm. Ja. Das macht es für mich halt zum Beispiel so spannend. Aber es ist schon auch natürlich auch ein Sprung dann eben von eben, nee, der Film ist ab 16, ich gehe daran wieder zurück zu, ist mein Lieblingsgenre geworden. Also ja. Hast du it came a long way. Und wenn du mir jetzt sagst, auch vor allem die Filme haben jetzt also ich meine, im Horror ist ja auch super viel passiert natürlich, ne? Also seit du angefangen hast, Blair Witch zu gucken bis heute. Beschreib mal so ein bisschen, was für dich denn so mittlerweile auch Stand heute wirklich, was ist für dich denn so das, was den Horrorfilm ausmachen muss, damit er dich komplett anspricht?
Also bei mir muss der Horror irgendwie immer in der Realität verwurzelt sein. Je übernatürlicher irgendwas wird, desto weniger interessiert es mich. Ich bin auch kein Fan von den klassischen Monstern, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Vampire nicht gruselig. Ich finde Zombies, wobei Zombies dann schon eher, aber auch Zombiefilme sind jetzt nicht so richtig mein Ding. Ich mag es, wenn ein Horrorfilm eigentlich eine bodenständige, realistische Geschichte erzählt, gerne auch ein Charakterdrama in sich ist oder meinetwegen ein Thriller oder keine Ahnung, also irgendwas, was letzten Endes auch ohne Horror funktionieren würde. Wenn es dann aber angereichert ist durch die Mechanismen eines Horrorfilms oder durch einzelne Elemente, das ist für mich dann die perfekte Kombination, weil das macht mir am meisten Angst. Es macht mir nicht Angst, ich habe nicht diese Grundangst davor, dass mich da draußen irgendwann ein Werwolf überfällt. Aber ich habe durchaus Angst, dass sich oder könnte mir vorstellen, vor einem Serienkiller Angst zu haben. Ich denke da gerade zum Beispiel an Longlegs, der ja zuletzt endlich mal wieder das Serienkiller-Kino auch mit Horror kombiniert hat. Aber wenn ich da zum Beispiel auch an sowas wie Hereditary denke, für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, dann ist das ja in erster Linie ein Familiendrama, wo die familiären Drama-Elemente eigentlich der wahre Horror sind. Und dann hast du am Ende auch noch diese übernatürliche Komponente und so weiter. Das finde ich auch, passt auch alles. Das will ich ihm auch alles überhaupt nicht zur Last legen. Aber je mehr ich an einem Film, das gilt generell, je mehr ich mich mit den Themen in einem Film identifizieren kann, desto mehr berühren sie mich und desto mehr springt dann auch der Horror auf mich über. Und so andere Filme, keine Ahnung, ein Scream ist für mich, ja, ist bei mir zum Beispiel, ich liebe Scream, ich liebe die Scream-Reihe über alles, aber die kann ich deutlich distanzierter betrachten. Wenn ich mir einen Hereditary angucke, dann bin ich da total drin und bin komplett fertig am Ende, egal wie oft ich ihn schon gesehen habe. Ich glaube, da gibt's für mich auch unterschiedliche Arten, Horror zu konsumieren. Ich liebe Scream, aber ich liebe Hereditary und weiß aber, dass ich jetzt zum Beispiel an einen Final Destination 6, wenn der jetzt demnächst läuft, an den werde ich anders rangehen als an, keine Ahnung, A24-Horror-Drama XY, weil ich glaube, da könnte ich involvierter sein in das Ganze.
Es ist ja auch ein deutlicher Unterschied natürlich zwischen, wie du schon sagst, auch was allein, was die, wie sehr du investiert bist, ne? Also was halt Figuren angeht, wie, ob das eine Geschichte ist, in die du mich selber reinversetzen kannst. Fun Destination ist ja Fun-Horror.
Ja,
so. Das
eben.
Ist ja alles. Man weiß ja, das ist übertrieben, es ist alles kompletter Humbug. Man will ja eigentlich nur kreative Kills irgendwie sehen. Man will wissen, wie der Tod sein lustiges Spielchen spielt. Das ist ja eher so Popcorn-Horror.
Ich finde ja eigentlich, Final Destination ist viel besser beschrieben mit morbide Komödie. Ich finde, dass der gar nicht so. Er hat höchstens die Gewalt als klassisches Horrorelement, aber ich habe mich selten, also höchstens noch beim ersten vielleicht, aber ich habe mich selten gegruselt während Final Destination.
Nee, das stimmt schon. Oder? Die werden ja auch pro Teil immer absurder, genau, muss man ja auch sagen. Genau, also der erste hat ja noch versucht, zumindest so ein bisschen Atmosphäre aufzubauen. Vielleicht der zweite auch noch im Teilen. Aber spätestens mit dem dritten wurde es dann wirklich eigentlich, wie du sagst, ja, passt eigentlich ganz gut, ja. Ja, zur blutigen, düsteren Komödie eigentlich, genau, mehr. Weil es ja wirklich dann nur noch darum ging, wie gesagt, immer kreativer zu werden, mhm, und immer größer und immer ausgefallener. Und ich glaube, der neue wird da auch reinsteigen. Vor allem, also das heißt ja, dass auf jeden Fall, du superierst dann auch nochmal ganz klar beim Horror in, das ist Horror, in den ich mich so richtig reinfallen lasse, wie Hereditary, ne, wo es eigentlich mehr halt um die Figuren geht, als um dieses Horror selbst. Und da stört dich aber, also, was heißt stört, aber weil du gerade sagst, Realität verhaftet, ne? Klar ist Hereditary natürlich, es fußt auf alles auf einer Familie und einem Familiendrama, aber er überhöht sich dann natürlich mit so Supernatural Horror. Das ist dann aber okay, ja? Also nur die Grundgeschichte muss für dich so ein bisschen geerdet sein.
Genau, das ist eigentlich der Idealfall. Natürlich gibt es auch Horrorfilme, ja, wo, ich sag immer, wenn sie am Ende die Hose runterlassen müssen und das Monster aus dem Schrank holen quasi, die dann einfach versagen. Und das sind ja leider relativ viele, wenn das Mysterium am Ende gelüftet wird. Hm. Da sind ja viele Horrorfilme, wo man dann sagt, okay, irgendwie habe ich mir jetzt wahlweise was Größeres vorgestellt oder, keine Ahnung, ist das Monster erstmal demaskiert, dann ist es ja auch nur noch halb so gruselig. Aber die besten Horrorfilme kriegen es halt eben hin, dass auch mit dem Lüften des übernatürlichen Geheimnisses, dass so diese Grundangst in der Realität verhaften bleibt.
Ja, ich meine, ein Horrorfilm Ende finden ist eh, finde ich, einfach schwer teilweise.
Ja.
Also ich glaube, man merkt richtig teilweise bei den Horrorfilmen, wie schwer das den Autoren gefallen ist, das gute Ende zu finden. Und meist klappt es halt nicht perfekt, muss man leider einfach sagen. Ja, ein Horrorfilm Ausstieg finden ist wirklich schwierig.
Mhm.
Gerade wenn es darum geht, auch gerade in den, ja, diesen Elevated, sag ich mal, Elevated Horrorfilmen, da hast du so oft ein Ende, wo du denkst, so, ey, der Film war super, aber warum so?
Ja, insbesondere, wenn man ja heutzutage auch schaut, dass jeder zweite Film sich die Möglichkeit offen halten muss, fortgesetzt zu werden. Das macht's ja noch schlimmer.
Ja, das stimmt. Obwohl du so viele Filme gerade da eben hast, wo du denkst, so, die stehen auch so gut für sich, lass sie ja, doch einfach.
Genau.
Aber, ne? Trotzdem kriegen wir ein Talk to Me 2.
So, ich wollte gerade genau dieses Beispiel nennen. Ja, ja, genau.
Es ist halt einfach so, ja, leider. Und okay, also das heißt, für dich auf jeden Fall eher, weil das ist immer super spannend, ne? Weil viele sagen ja auch, es gibt ja immer ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Horror. Manche heben sich ja halt bei Paranormal Activity komplett weg. Das heißt, das ist für dich auch schon was, wo du sagst, das ist mir alles schon zu drüber, oder ist das auch noch okay für dich zum Beispiel, weil es auch noch so ein reales Setting hat, so von wegen der Grusel von nebenan?
Ja, letzteres. Also ich finde Paranormal Activity, zumindest den ersten, auch ultra gruselig. Ich möchte jetzt nicht sagen, also nein, ich bin jetzt wirklich niemand, der an Geister glaubt.
Ja.
aber ich sag mal so, in meiner Fantasie gibt es ein Fleckchen, oder in meinem Gehirn gibt es ein kleines Fleckchen, das es für möglich hält, dass es übernatürliche Spukwesen vielleicht doch gibt. Und wenn ich dann sowas wie Paranormal Activity gucke, dann wird dieses Feld gekitzelt und wird dann plötzlich richtig groß. Und dann kann ich mir für vielleicht die Nacht, die ich schlafe, nachdem ich einen Film wie Paranormal Activity geguckt habe, kann ich es für möglich halten, dass es hier auch spukt. So möchte ich es mal formulieren.
Okay, ja, verstehe ich komplett. Also man geht eigentlich rational rein, denkt sich, naja, was kann schon passieren? Und nach dem Film denkt man sich, also wenn morgen früh der Küchenschrank aufsteht, dann haben wir einen Geist.
Ja, weil die beiden im Film ja auch total nüchtern und rational an die Sache rangegangen sind. Die haben ja auch nicht damit gerechnet, dass es da spukt. Also das ist doch voll naheliegend, diese Angst.
Verstehe ich komplett. Nee, geht mir genauso, weil ich bin super rational, suche auch für alles immer Erklärungen, würde eher alles auf den Kopf stellen, ohne irgendwas, bevor ich irgendwas Unrationales glaube. Aber trotzdem, genau da erwische ich mich manchmal auch, weil ich mir denke, vielleicht.
Ja, vielleicht. Ich hab auch ein sehr irrationales, in Anführungsstrichen, Ritual. Auf meiner täglichen Joggingstrecke steht ein etwas größerer Transporter und der hat eine Ghostface-Maske auf seinem Beifahrersitz hängen. So, dass es aussieht, als würde Ghostface da sitzen, so auf der Kopfstütze.
Okay, ja.
Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich mega erschrocken, weil ich nicht erkannt habe, dass das nur die Maske ist. Aber obwohl ich das weiß, wechsle ich an der Stelle immer die Straßenseite, weil ich immer noch Angst habe, dass das doch vielleicht Ghostface ist, der da sitzt. Und in meinem Kopf macht er dann die Tür auf und zerrt mich in dieses Auto rein. Also es gibt schon so irrationale Sachen, die auch ich tue, die gar keinen Sinn machen.
Und in solchen Gedanken kann man sich ja auch sehr gut reinsteigern, vor allem.
Oh Gott, ja. Wenn man, ja. Beim Spazierengehen durch den Wald, wie oft ich mich schon umgeguckt habe, weil ich dachte, da kommt gleich die Blähhexe und so ein Kram. Also du merkst, ich sollte vielleicht doch eigentlich keine Horrorfilme gucken.
Naja, okay, aber sorry. Also eine echte, also ein Van, wo eine echte Scream-Maske drin liegt, da würde ich auch die Straßenseite wechseln.
Ja, siehst du.
Muss
mal.
Ja nicht, reicht ja auch, wenn der Typ, dem die gehört, ein Freak ist.
Ja, absolut. Oh Gott, jetzt mache ich es mir zur Aufgabe, irgendwann mal herauszufinden, wie denn der Typ aussieht, der zu diesem Auto gehört. Wahrscheinlich,
der ist wahrscheinlich super nett.
Der sieht wahrscheinlich aus wie Freddy Krueger oder so.
Ist wahrscheinlich einfach ein super netter Horrorfan.
Vermutlich,
einfach.
Wie alle, wie fast alle.
Und wir legen ihm auf, dass er ein Massenmörder ist.
Genau.
Naja. Ja, okay. Aber ja, okay, das ist spannend. Das finde ich immer echt interessant, halt, wo er so hinschwingt. So, ob man wirklich so eben diesen typischen Slasher-Killer, whatever, Psychothriller erschreckend findet, wenn man weiß, okay, das ist halt, das kann halt mir passieren, so, das ist das, wofür ich das übertrage, das ins echte Leben. Oder eben dieses, genau, die Geister, die ich rief quasi, vielleicht gibt's sie ja doch. Das finde ich echt immer spannend, so. Aber ich meine, es wird ja auch mittlerweile wirklich oft vermischt und wenn es dann halt, also so geht's mir ja auch, wenn es dann irgendwann zu drüber wird, irgendwann jumpst du den wörtlichen Shark, den Bekannten, und dann wird's immer lächerlich. Aber wenn du da in so einem gewissen Rahmen bleibst, dann funktioniert's eigentlich immer ganz gut, solange du echte Ängste schürst, die haben wir ja letztendlich alle in uns.
Ja, viele mögen das ja halt auch nicht. Ne? Viele mögen ja auch diese Entwicklung des Horrors nicht, dass so viele Horrorfilme mittlerweile eine Message haben oder einen doppelten Boden haben müssen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich genieße das total. Es ist halt auch einfach gerade so eine Phase, würde ich sagen, genauso wie die 80er Jahre eine Slasher-Phase hatten oder die späten 70er oder Anfang der 90er dann halt irgendwie so Horror-Psycho-Thriller so angesagt waren. Und wahrscheinlich sind wir einfach gerade in einer Phase, in der es angesagt ist, Messages in Horrorfilmen unterzubringen. Aber ich finde noch, dass das relativ variantenreich ist. Und ich finde, dass das zu, sagen wir mal, 80% auch tatsächlich eine gewisse Substanz hat. Und deshalb dieser verkürzt Elevated Horror genannte Horror. Ich bin sehr froh, dass ich gerade so diese Phase mitbekomme. Also ich bin noch sehr gespannt, was da noch so kommt. Aber freue mich halt total darauf, dass wir jetzt demnächst zum Beispiel Final Destination haben. Oder auch jetzt die Neuauflage von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich bin gespannt, ob das heute noch funktioniert.
Ja, bin ich auch. Trailer kam ja auch gestern, Stand Aufnahme heute. Ja, finde ich auch. Und ich meine, es gibt ja auch für jeden noch was, ne? Also die einige Leute, die gerade in diesem Elevated nicht so reinkommen, die tun ja so, als gäbe es auch nur noch das.
Ja, genau.
Aber es ist ja Quatsch. Es gibt ja immer auch noch den ganz plumpen Spaßhorror. Der ist ja genauso noch da. Und die Auswahl zu haben, wie du sagst, das finde ich auch, ist das Spannende. Und ich meine, auch gerade Leute, die sagen so, Horror, wieso hat Horror jetzt eine Message? Horror hatte eigentlich immer ja eine Message, weil Horror ist ja immer ein Zeitgeist geschehen. Es greift immer Dinge auf, die halt Weltgeschehen beeinflussen, politisches. Es war ja immer schon so. Deswegen finde ich halt immer lustig, wenn dann Menschen irgendwie sagen, ja, mein Horror darf aber keine Botschaften haben und keine politischen Meinungen. War immer so.
Ja, ey, wie viele, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich dann nie damit befasst, aber allein die ganzen 70er, 80er Jahre Filme, dass die zum Großteil vom Vietnamkrieg inspiriert waren, also wie viel da an Traumata-Verarbeitung der Regisseure drin steckt, das ist auch in gewisser Weise, die knallt einem vielleicht jetzt nicht die gesellschaftspolitische Message um die Ohren, aber da steckt halt doch wesentlich mehr drin, als einfach zu sagen so, hier, Kettensägen schwingender Maskenkiller. Und wenn man sich mal so ein bisschen damit befasst, dann hat das auch alles eine Bedeutung, warum Leatherface dann eben am Ende doch weiterhin in der Welt rumstolziert und so weiter. Also das ist, wie du sagst, das war eigentlich immer schon so.
Das ist vielleicht konkreter geworden in vielen Teilen, das mag sein. Ja, es ist halt deutlich deutlicher geworden.
Und variantenreicher in den Themen vielleicht. die er abdeckt. Also dass ein Babadook, ja, zu, da muss man ja wirklich sagen, ob es schon mal einen Horrorfilm gegeben hat, der Regretting Motherhood in irgendeiner Form verarbeitet hat vor Babadook, weiß ich nicht. Also vielleicht kann man da einfach, oder jetzt, ich weiß nicht, hast du schon The Woman in the Yard gesehen?
Nee, noch nicht.
Aber da geht's halt auch, gut, dann spoilere ich das Thema da mal nicht, aber da geht's halt auch um ein ganz zentrales Trauma, so, und okay. Da hat man halt heutzutage einfach, glaube ich, mehr Möglichkeiten, weil man auch sensibilisierter ist für derartige Themen und das Horrorgenre da auch, finde ich, sehr dankbar ist, weil ich auch Horrorfilm-Konsumentinnen und Konsumenten grundsätzlich immer als sehr offen erlebe und sehr neugierig. Und da ist das vielleicht relativ einfach, sich dann im Horrorkino auch auszuprobieren, solche Themen zu verhandeln.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Also A, das Publikum ist sehr offen und sind ja auch gewohnt, dass man mit Horror eigentlich eben in sehr viele Richtungen gehen kann. Und aber auch, wie du sagst, ich glaube, es ist auch eben eine Film-Audience-Schere. Das Publikum ist eben viel diversifizierter als früher, hat viel mehr Awareness für viele Themen, die früher gar nicht so für jeden auf dem Schirm waren. Und dadurch werden die Filme ja auch natürlich dann auch entsprechend diversifizierter und so weiter. Genau, also es geht ja Hand in Hand. Und wie gesagt, ich meine, ich glaube, dass die meisten nehmen das auch dankbar an. Und wer es halt nicht mag, der guckt es halt nicht, das alte Spiel, ne?
Ja.
Wie gesagt, es gibt ja immer noch genug Auswahl für, also in Final Destination wird wahrscheinlich kein Familiendrama behandelt. Das glaube ich, kann ich jetzt schon mal, ohne den Film gesehen zu haben, voraussagen.
Davon ist auszugehen. Schwierig finde ich halt, wenn man, was du ja schon sagst, wenn man sich beschwert, dass jeder Film sowas mittlerweile hat. Und man sich dann aber, ich weiß, ich habe vor kurzem einen kurzen Text gelesen, da hat sich jemand darüber beschwert, dass Drop ja auch schon wieder so ein Woke-Film wäre und die Person, um die es geht, dass das ja so offensichtlich wäre und es wäre eine Anklage gegen alte weiße Männer und so, wo ich mir denke, du kannst es dir auch da reindenken, wenn du willst. Also ich habe Drop, glaube ich, genau wie du, in erster Linie als Spaß-Suspense-Thriller wahrgenommen und jetzt nicht zwingend als Anklage der aktuellen gesellschaftspolitischen Gender-Verteilungsmechanismen, keine Ahnung. Also
nein, vor allem ist ja noch der quasi Hauptprotagonist noch, wird die ganze Zeit als mega Good Guy auch klar dargestellt, der halt wirklich irgendwie alles tut, um dieses Date aufrechtzuerhalten und versucht irgendwie, also es ist ja auch kein Man-Bashing so.
Nee, überhaupt
also,
nicht. Ist, ne. Aber man kann sich
ja, aber
das
wie du
halt,
sagst, wenn man es reinlesen möchte, dann kann man das natürlich alles. Ja, das kannst du auch in jedem Film.
Ja, Christopher Landon lacht sich wahrscheinlich kaputt, wenn er das liest.
Das glaube ich auch, ja. Und schreibt schon Happy Death Day 3 ein paar Gender Affirmation Jokes rein, damit er allen nochmal auf der Nase rumtanzt. Ja. Ja, aber gut, das haben wir ja allgemein im Film. Das ist jetzt nicht nur vorausbezogen. Ja. Das ist ja einfach ein sehr müßiges Thema, was uns leider im Film oder generell in Medien um die Ohren fliegt, ja. Du hast eben auch schon mal ein paar genannt, was eben schon irgendwie was im Zombie-Subgenre, du warst im Body-Horror, haben wir schon benannt. Was ist denn für konkret bei dir? Ich weiß ja, du magst Slasher zum Beispiel auf jeden Fall auch sehr gerne. Was ist denn so dein To-Go-Subgenre im Horror, wo du auch sagst, so da kann ich eigentlich auch alles gucken?
Ich glaube, das sind tatsächlich die Horrorfilme, die auch so einen gewissen Thriller-Anteil haben. Also gerne. Und man muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das wird generell wird ja der Thriller immer weniger so. Also es kommen immer seltener klassische Thriller in die Kinos. Aber sowas wie Long Legs beispielsweise, sowas gibt's ja eigentlich kaum noch. Also das soll jetzt gar nicht so klingen im Sinne von früher war alles besser, um Gottes Willen. Ich hasse nichts mehr als diesen Satz. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Bereich früher mehr los war. Und ich freue mich jedes Mal, ich freue mich jetzt zum Beispiel total auf diesen Weapons von dem Barbarian-Regisseur.
Oh ja, von den Barbarian.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder so ein bisschen in die Richtung geht. Also es gibt ja bisher nur einen Teaser, der zeigt ja eigentlich fast gar nichts. Aber das ist eigentlich so mein liebstes Subgenre, glaube ich. Ist halt, wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass es da kaum was gibt oder kaum noch was gibt. Aber das würde ich so sagen, glaube ich.
Also Suspense, Thriller, so ein bisschen Investigation,
ja,
so
genau.
in die Richtung. Ja. Ja. Ja, stimmt schon. Es ist weniger geworden, ja. Und wenn sie es versuchen, also ich mochte ja zum Beispiel sowas, ich habe das Gefühl, wenn sowas kommt, dann ist es meist ein bisschen sehr verkopft. Mhm. Es gab zum Beispiel diesen Broadcast Signal Intrusion, der hat das ein bisschen gemacht. Mit diesen Videotapes.
Den mochte ich auch.
Ja, den mochtest du auch, ne? Mhm. Ja. Sowas klappt halt, finde ich, ganz gut. Das ist ja auch ordentlich Suspense drin. Oder dieser, wie hieß der, mit dieser Podcasterin, die auf dieses Signal stößt.
Ach ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Der hatte, glaube ich, nur ein Wort im Titel.
Ja. Ich komme gerade nicht drauf. Du weißt, was ich nicht meine.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, den mochte ich zum Beispiel auch. So, also sowas geht, glaube ich, ganz gut. Aber diese richtig Classic, wie du sagst, so Longlegs, so gerade die erste Hälfte, war ja wirklich so mal wieder so klassisches, ja, fast schon wie so düsteres Seven, so richtiger Crime-Thriller, aber eben mit Horrorbildern, mit Horrorstimmung. Ja, stimmt schon, da kommt weniger als früher, ja.
Was mich halt so ein bisschen wundert ist, weil du auch gerade diesen Broadcast-Signal, wir wissen, keiner weiß, wie der Film heißt, wo du den gerade erwähnst, ich warte ja relativ verzweifelt darauf, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass niemand das heiße Eisen quasi anfassen möchte. Ich warte ja relativ verzweifelt darauf, dass sich im Horrorkino endlich mal an dem Thema Verschwörungstheorien so richtig abgearbeitet wird. Also dieser Broadcast-Film hat das ja schon so ein bisschen gemacht. Aber ich finde, dass das eigentlich so ein dankbares Thema für das Horrorkino ist, dass ich sehr hoffe, dass man sich da in Zukunft noch ein bisschen mehr reinsteigert vielleicht. Vielleicht so als Kompromiss, dass man in einem Film eigene Verschwörungstheorien aufbaut. Man muss sich ja jetzt nicht an bestehenden abarbeiten. Das ist vielleicht auch falsch.
Also du meinst quasi so eine eigene Verschwörung kreieren in einem Horrorfilm?
Exakt,
eine,
ja.
Ja.
Weil ich glaube, dann spannend. Bin ich gar nicht mehr zu gebrauchen, weil ich finde Verschwörungstheorien so generell schon unfassbar unheimlich. Man kann sich da ja in richtige Rabbit Holes fallen lassen. Und das dann noch gepaart mit Horror und so weiter, da hätte man mich, sag ich mal so.
Fände ich auch extrem spannend. Ich glaube, also wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht, dass ich das auch schon mal gesehen hätte, so richtig. Es gibt ja so Anleihen halt, aber
ja, siehst du mal, haben wir eine Marktlücke aufgedeckt hier.
Halt sowas höchstens, vielleicht halt sowas wie so ein bisschen so legendenmäßig, so, ne, so sowas wie Empty Man oder sowas,
ja,
ne?
Ja,
aber
genau.
das ist ja auch was anderes. Da geht es ja eher um so Legendenbildung. Mhm.
Aber Empty Man ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil der wäre jetzt von der Atmosphäre her auch bei mir eher im Thriller-Bereich und hat ja auch diesen Plot um den Polizisten, der ja auch ermittelt quasi. Also der wäre jetzt auch, würde ich jetzt auch noch dazu packen zu meinem Favorite-Subgenre.
Naja, okay. Ja, also es ja, überschneidet sich auch fast ein bisschen eben mit diesem Suspense-Thriller
genau,
so ein bisschen.
Ja.
Ja. Aber sowas mag ich halt wirklich auch gerne. Ich meine, ey, wenn ihr irgendeinen Horrorfilm kennt, der irgendwie mit Verschwörungstheorien arbeitet, schickt gerne mal rüber, schreibt gerne mal in die Spotify-Kommentare oder so. Aber mir wird jetzt echt auch spontan so wirklich ganz klassisch nichts einfallen. Aber ja, ist auf jeden Fall, wäre eigentlich ein Match made in heaven, frage ich mich auch, warum sowas nicht schon öfter gab. Da kann man doch schon richtig viel machen, ja. Aber ja, meistens ist dann eher sowas eben Legendenbildung, Kreaturen, wie gesagt, Empty Man oder auch hier, wie hieß er? Na, Slenderman will ich jetzt nicht sagen, das ist ja klar Creepypasta, aber ja, wenn, dann geht es immer in die Richtung. Aber da kann man, glaube ich, noch was rausholen.
Ja.
Neues Subgenre öffnen, bitte. Jetzt. ich warte ja wirklich, das ist ja auch so ein Ding bei Slenderman, ich warte ja nur darauf, dass Hollywood eigentlich endlich mal entdeckt, was für einen unfassbaren, unendlichen Fundus an so Creepypasta-Internet-Stories da so auf Reddit und Co. horten. Ich meine, so ein bisschen hier und da haben sie, glaube ich, schon mal was gegraben. Aber wenn die da mal richtig reingehen, dann haben die neuen Filmstoff für die nächsten 40 Jahre.
Wie heißt nochmal dieses Schlafexperiment? Diese sehr bekannte
Das russische Schlafexperiment.
Genau. Ja, ey, wann verfilmen sie das endlich? Ernsthaft?
Ja. Ja. Da gibt es so creepy Stories. Ja. Das ist natürlich auch oft dann klar, das sind halt oft so Kurzgeschichten, die funktionieren natürlich auch besser, weil du sie im Kopf irgendwie hast. Aber da auf jeden Fall, das Potenzial ist halt riesig. Ich glaube ja, wäre der Slenderman-Film erfolgreicher gewesen, hätten sie da schon längst weitergemacht.
Ja.
Aber der war halt auch einfach crap.
Der war
also,
richtig,
sie halt
richtig
jemanden
scheiße.
ranlassen müssen, da hätten sie mal jemanden Talentierten ranlassen müssen. Aber wenn der erfolgreich gewesen wäre, glaube ich, hätten wir schon längst mehr von solchen Creepypasta-Filmen gesehen.
Aber war das nicht auch so ein
sehr
Film?
Sicher.
War das nicht auch so ein Film? Hat da der Drehbuchautor nicht auch irgendwie so ein richtig? Ich meine, das war der Drehbuchautor von L, von Verhoeven. Der hat irgendwie so einen richtig krassen Film geschrieben und danach halt sowas wie Slenderman, was so gar keinen Sinn macht, irgendwie in der Kombination.
Es ist eh immer spannend, wenn man Leute recherchiert, Crew, und dann teilweise sieht so, was, der hat das und das gemacht und dann macht der so einen Scheiß. Mhm. Ja, das hat man ja echt überraschend oder erschreckend oft. Genau, der hat Bernadetta L.
Da fragt man sich doch wirklich, was da schiefgegangen ist.
Und sonst aber auch nur Müll. Slenderman, diesen 13 Sins, der ist auch furchtbar, die Gacy-Verfilmung von 2003, der hat nur Müll gemacht, aber dann zwei Filme für Verhoeven.
Tja.
Die beide ganz gut waren, also.
Und ich gucke gerade, der macht offenbar eine Neuverfilmung von Das Bildnis des Dorian Gray. Ja, gut. Meinetwegen, könnte man mal wieder machen.
Kann man machen, ja. Aber, Slenderman war auf jeden Fall ganz schlimm.
Und auch so schade eigentlich, weil der eigentlich wirklich, ich meine, da kriegt man halt ein so ikonisches Monster, das sich halt schon seine Ikonografie im Internet erarbeitet, auf dem Silbertablett
genau, ich wollte es gerade sagen, jemand reicht es dir. Du musst nur einen vernünftigen Horrorfilm machen.
Und du hättest ja, und das Lustige ist ja, du musst ja dieses Wesen eigentlich nur permanent irgendwo stehen lassen und es ist ja schon gruselig. Es muss sich ja gar nicht auf dich, oder doch, meinetwegen lass es sich langsam auf dich zubewegen. Allein das ist doch schon gruselig. Du musst da gar nicht groß was mitmachen. Das Einzige, was der Slenderman-Film halt von der Idee her hatte, was mir eigentlich gut gefallen hätte, wenn sie es irgendwie fähig umgesetzt hätten, war die Begründung, was er mit den Leuten macht, die er fängt. Das fand ich von der Idee her durchaus Potenzial. Nur halt nichts draus gemacht.
Alles drumherum halt nicht, ja. Da hätten sie vielleicht mal hier David F. Sandberg anlassen sollen oder so. Weil genau. So mit Lights Out, weißt du, so Lights Out, das war nämlich genau so ein Ding. Der basiert auf einem Kurzfilm basierend, das hätte voll in die Hose gehen können. Und er hat aber einfach es geschafft, das Kernelement zu nehmen und eben auf einen langen Film auszuspielen. Und ich glaube, sowas hätte man mit Slenderman auch machen müssen. Du hast halt gemerkt, der Film hat diese Figur auch nicht verstanden. Mhm. Und die Geschichte nicht verstanden, warum die Kids davor immer so Angst hatten. Das hat der einfach nicht verstanden. Das hast du beim Film halt so gemerkt. Aber wie gesagt, ich glaube halt, wäre der erfolgreicher gewesen, hätten wir schon längst eine Welle gehabt an solchen Internet-Story-Verfilmungen.
Lights Out mag ich übrigens auch sehr. Ich habe ein sehr großes Herz für Lights Out, muss ich sagen.
Ich finde den auch immer noch. Also ich habe den auch noch mal geguckt. Der ist wirklich einfach effektiv creepy. Und der ist echt ordentlich umgesetzt. Da war ich auch echt überrascht, ja. Was ich noch fragen wollte, genau. Wir hatten ja jetzt drüber gesprochen, auch bei dir. Also wir hatten jetzt generell ja gesagt, dass du eben auch immer schon heute, also früher, heute aber auch noch, sehr aware bist, an was du dich rantraust und was du eben so überhaupt gucken willst. Du hast auch vorhin schon gesagt, du hast ja auch immer noch heute noch Filme, wo du weißt jetzt schon, wir haben über Playground gesprochen, du hast ja auch jetzt noch Filme, wo du sagst, so brauche ich nicht, weiß ich, ertrage ich nicht, gucke ich nicht, was ja absolut völlig, völlig fair ist. Hast du so einen Film im Kopf eigentlich, wo du jetzt rückwirkend nochmal sagen kannst, da habe ich die Grenze überschritten für mich? Oder wo du nicht ausgemacht hast, wo du wirklich, was einen Film, den du geguckt hast, wo du gesagt hast, rückwirkend, das wäre eigentlich meine Grenze gewesen, und der wäre richtig herausfordernd für dich?
Es gibt einen, wo ich aber bis heute sicher bin, dass ich, wenn ich den nochmal gucke, nicht mehr so schlimm finden würde, aber der hat mich damals komplett kalt erwischt und vielleicht war ich bei dem auch noch nicht reif genug. Und du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, weil das ist jetzt nichts allzu Krasses. Aber vielleicht hast du Dread noch im Kopf. Der ist auch nie ins Kino gekommen. Wie heißt nochmal der Autor von Clive Barker?
Clive Barker.
Das war ein Film, der kam direkt DVD, Blu-ray. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Story noch zusammenkriege. Es geht um ein Experiment, das mehrere Studentinnen und Studenten unternehmen, um menschliche Angst zu erforschen. Ich glaube, das war so die Grundausgangslage. Und dann wird nach und nach, also eine Person steigert sich halt komplett in dieses Szenario rein. Und nach werden sie alle mit ihren tiefsten Ängsten konfrontiert. Und ich fand das damals so intensiv und so schlimm, dass in dem Moment, als ich aus dem Film raus bin, ich mich wie gelähmt gefühlt habe. Und ich habe auch immer noch, und das hat bei mir so ein flaues Gefühl über mehrere Tage hinterlassen, dass ich zum Beispiel, ich weiß, ich hatte mir die DVD damals zusammen mit einer 3-Fragezeichen-Folge gekauft. Und ich habe dann im Zuge des Films zum Runterkommen diese 3-Fragezeichen-Folge gehört. Und wenn ich diese Folge heute höre, dann kommt das Gefühl, das ich nach Dread hatte, sofort wieder. Ich kann diese Folge nur mit einem flauen Gefühl im Magen hören. Und die ist nicht das gruselig ist ja oder so.
Und nee, du verbindest die damit.
Ich verbinde
halt
die komplett damit und ich glaube einfach,
das ist ja krass.
Wahrscheinlich würde ich das beheben können, wenn ich den heute nochmal gucke. Ich habe den nämlich, abgesehen davon, dass der mich tief verstört hat, habe ich den nämlich eigentlich als tatsächlich auch ganz ordentlich im Kopf. Also auch erzählerisch und inszenatorisch. Aber konnte mich da jetzt gar nicht so drauf einlassen, weil mich halt diese Angst total erfüllt hat. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hätte ich diesen Film nicht gucken sollen.
Das ist ja spannend, dass es auch heute noch so sitzt. Und du hast ihn seitdem auch nie wieder geguckt?
Nein, ich habe mich nicht getraut.
Nein. Ja, das ist spannend. Aber ich glaube, ja, ich glaube, wie du sagst, das könnte, wann war das? Weißt du noch, wie alt du da warst?
Du kannst ja mal weiterreden.
2009 kam der.
Ja, kann sein, dass das war. Ich muss ja eigentlich nur gucken, wann die drei Fragezeichen-Folge rauskam. Und dann kann ich dir sagen, Moment, ich dir sagen.
Die ist ja, das ist ja ein Parallel, ja.
Weil die weiß ich noch, die waren,
ja, das ist wirklich spannend.
Die waren nämlich neu. Und die ist von 2010. Also doch relativ nach Erscheinen
von
Dread.
Ja, okay, nach Erscheinen. Ja, okay. Weil das, wie du schon sagst, ich glaube, das könnte so eine Healing-Experience sein, wenn du ihn heute noch mal gucken würdest. Weil ich glaube schon, dass das ein Film ist. Weil, ja, also der ist auf jeden Fall, hat der ein paar ordentlich verstörende Sachen. Ich meine, der eine, diesem Experiment, der eine nutzt ja quasi dann das Wissen, was er erlangt über die anderen, um es gegen sie anzuwenden.
Exakt, ja,
das ist
genau.
Ja so, und das Fiese an dem Film ist, dass der so perfide halt dann ist. Ich finde, dieses Ausnutzen gegen die anderen natürlich und halt einfach die Bilder auch. Aber er ist jetzt auch nicht mega hart oder so.
Nee, der ist ja auch gar nicht grafisch. Also ich habe den jetzt gar nicht als besonders grafisch in Erinnerung.
Genau.
Es gibt da ein Bild, einer der Probanden, der hat wohl mal, dessen größte Angst ist es, taub zu werden, weil er wohl als Kind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, mal eine Phase hatte, in der er nicht hören konnte. Und daraufhin setzt der eine, also ich weiß nicht mehr, ob der die betäubt oder so irgendwie. Auf jeden Fall setzt der Typ, der sich da reinsteigert, setzt dem Typ Taubheit quasi aus. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob der ihm irgendwie Saugglocken auf die Ohren packt oder irgendwie ist der Typ, der Angst vor Taubheit hat, ist auf jeden Fall plötzlich taub.
Ist dann taub, ja.
Und diese Angst in seinem Gesicht und diese Panik, das hat sich bis heute bei mir eingebrannt. Genauso wie der letzte Satz, der in diesem Film in meiner Erinnerung halt heißt, und irgendwann wirst du auch darauf Hunger haben. Weil eine Frau, die Vegetarierin ist und wirklich eine Angst vor Fleisch entwickelt, plötzlich mit einem Leichnam eingesperrt ist und er steckt diesem Leichnam ein Messer in den Rücken und konfrontiert sie quasi damit so, und du wirst jetzt hier eingesperrt sein und irgendwann wirst du diesen Leichnam essen. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich halt, wobei, ehrlich gesagt, so eine Kleinigkeit ist das gar nicht. Das ist schon eine krasse Szene, wenn ich so darüber nachdenke. Aber
ein kleiner Snack.
Aber das sind so Sachen, die habe ich einfach bis heute behalten. Und jetzt, wo ich drüber rede, nein, ich will den nicht nochmal gucken.
Ja, also der auf psychologischer Ebene ist ja schon wirklich fies. Ja, einfach sehr fies. Ja, ich glaube, es könnte eine Healing Experience sein. Ich glaube, du könntest ihn nochmal gucken heute und ich glaube, er würde nicht mehr so schlimm sein wie damals. Das ist meine These.
Ja.
Aber ich verstehe auch trotzdem, wenn du sagst, nee, der hat mir einmal gereicht und vielleicht muss der auch einfach nicht nochmal sein.
Also ich habe ihn irgendwann auf jeden Fall mal abgegradet von DVD auf Blu-ray. Also offenbar halte ich es ja.
Also wichtig war es ja schon.
Ja, also offenbar halte ich es ja doch für möglich. Aber ja, mal schauen. Irgendwann. Nach die Fliege.
Vielleicht kann ich ihn ablösen.
Genau.
Ja, wobei, nee, dafür ist Fliege nicht so. Aber ich meine, du hältst zumindest an ihm fest. Es bleibt eine Erinnerung.
Auf jeden
im
Fall.
Regal.
Auf jeden Fall.
Du hast eine Verbindung zum Film
immerhin.
Ja, okay. Das ist echt auch krass, ja. Ich würde sagen, bevor wir langsam auch zum Ende kommen für heute, jetzt wollen Leute aber auch nochmal von dir wirklich auch nochmal ganz klar wissen, was empfiehlst du ihnen denn? Hast du mal so. Mal abgesehen jetzt davon, du hast jetzt schon natürlich ein paar deiner Highlights genannt, du hast deine erste Erfahrung genannt von Blair Witch bis, aber was sind denn so zwei, drei Filmchen von dir, die du unseren Hörerinnen und Hörern, und ich höre immer bei der Frage so, eure Hörer kennen doch schon alles, und das stimmt nicht, deswegen, ich kann es direkt entkräften, brauchst du keine Angst zu haben, deswegen, was würdest du denn unseren Hörern so von deiner Warte raus, die haben jetzt viel von dir gelernt, von deiner Warte, wie du Horror guckst raus, empfehlen, was soll man sich denn mal angucken?
Also ich wäre jetzt auch drauf und dran zu sagen, eure Hörer hier kennen schon alles. Ja, ich weiß, ihr kennt Ring von Gore Verbinski, ist mir schon bewusst, aber ich kann nicht aus einem Horrorfilm-Podcast rausgehen und so eine Frage gestellt bekommen und nicht meinen absoluten Lieblings-Horrorfilm of all time erwähnen. Also wenn es darum geht,
völlig fein.
Liebster Horrorfilm all time wird wahrscheinlich auch sich nie ändern, ist wirklich Ring. Mhm. Ich kenne auch das Original natürlich, aber ich finde, Gore Verbinski hat mit diesem Film wirklich so sein Meisterstück geschaffen. Die Ästhetik, die ganze Atmosphäre, die Musik, dann haben wir hier auch das, was ich eben ja schon erwähnt habe, diesen investigativen Ansatz ist ja eigentlich eine Geschichte einer Journalistin. Und da haben wir nämlich wieder dieses, es ist eigentlich komplett in der Realität verhaftet, aber wir haben diesen einen übernatürlichen Aspekt und das ist natürlich, da kommt alles zusammen, was ich liebe und deshalb Ring, mein absoluter Lieblingshorrorfilm.
Und du findest das Remake auch gruseliger als das Original?
Ja, ich habe auch erst das Remake geguckt. Vielleicht wäre es andersrum anders. Also ich kenne, wie gesagt, beide. Aber ich finde das Remake, es ist so.
Ich mag das auch. Also, nee, ich mag das auch auf jeden Fall. Es ist auch super effektiv, ja.
Es ist echt.
Ich glaube, bei mir war es andersrum. Ich habe erst Ju-On gesehen. Vielleicht ist es wirklich auch so ein bisschen, damit man eingestiegen ist. Kann gut
sein.
Also,
für mich ist es wirklich Horrorfilm-Perfektion, um mal so ein richtig hohes Wort hier aufzugreifen. Und auf einen Film sind
wir. Wie gesagt, ich mag den auch.
Und auf einen Horrorfilm sind wir auch schon zur Sprache gekommen. Aber da habe ich wirklich das Gefühl, der kommt nicht über, also vielleicht ist der so langsam über seinen Geheimtipp-Status hinaus, aber solange ein Film keine DVD, Blu-ray und keine Mediabook-Edition hat, wird es offenbar weiterhin ein Geheimtipp bleiben. Und das ist The Empty Man, der ja mittlerweile super einfach konsumierbar ist, nämlich bei Disney Plus, wo er hingehört.
Auch immer noch.
Und
da, wo Horrorfilme sein sollten, bei Disney Plus.
Genau. Und ich finde ihn von der Stilistik und von der Atmosphäre kommt er durchaus an Ring ran. Man hat hier auch wieder einen, ich glaube, hier ist es ein Cop, hier ist es kein Journalist, aber so die Art und Weise, wie Naomi Watts und der Cop in Empty Man ermitteln, finde ich sehr ähnlich. Ich finde auch den Fokus, den Erzählfokus auf die beiden Figuren im Film, finde ich sehr vergleichbar. Nur, dass es eben einmal um dieses Video geht und einmal um die Legende eines, des sogenannten Empty Man, der halt offenbar sich nach und nach Opfer holt, nachdem er gerufen wurde. Und das Ganze wird dann vielleicht für manch einen 20 Minuten zu lang, fein bei mir, ist okay. Aber diese ganze Epicness, ich verwende das Wort episch sehr, sehr ungerne, aber wenn man bei diesem Film dann auch noch die 20 Minuten am Anfang sich überlegt, die ja ein perfekter Kurzfilm ergeben würden und nachdem der Film dann einsteigt auf eine Art und Weise, die mit dem Rest des Films gar nichts zu tun hat, wo sich aber am Ende dann dieser Kreis schließt, ich finde, da kann man das Wort episch schon mal verwenden. Das ist so groß gedacht und ich warte verzweifelt darauf zu wissen, was der Regisseur denn als nächstes macht, weil irgendwie von dem hat man ja jetzt auch nichts mehr gehört und ich hoffe sehr, dass er demnächst was macht.
Ja, vor allem ist Empty Man halt echt lang und schafft es trotzdem auf die Lauf, also für einen Horrorfilm vor allem, und schafft es trotzdem auf die Laufzeit halt komplett durchzuüberzeugen. Und das hat mich damals so beeindruckt bei dem Film.
Weil er auch, finde ich, ja durchgehend erzählt und ich habe so das Gefühl, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dieses eine Auflösung in einem Horrorfilm finden, dass das so schwer ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei Horrorfilmen dann schwierig, wenn sie eigentlich alles erzählt haben, aber noch den Reveal einfach hinten dran klatschen und dann fühlt es sich so leer an. Und Empty Man erzählt, finde ich, aber 2 Stunden und 20 Minuten durchgehend. Da ist zu keinem Zeitpunkt der Moment, wo man das Gefühl hat, okay, du bist auserzählt, aber brauchst eben noch oder hast eben noch Zeit, die du aufwenden musst, um noch was hinzuzufügen, um ein spektakuläres Finale zu inszenieren, was auch immer. Ich mag diese erzählerische Dichte, die der Film hat. Genau.
Ja, total. Und vor allem halt der Regisseur, der David Pryor, der hat ja vorher wirklich nur
Making-ofs gemacht.
So Making-ofs und Biopics gedreht. Und dann kommt er mit seinem ersten Spielfilm damit um die Ecke und haut gleich so ein unfassbares Brett raus. Das ist halt absurd. Und der hat jetzt zuletzt nur, der hat jetzt 22 eine Folge bei hier diesem Cabinets of Curiosities gedreht und seitdem aber auch nichts mehr. Deswegen, ich bin auch mal gespannt, ob und was der irgendwie macht irgendwie. Aber der kann nicht einfach aufhören jetzt.
Ja. Und zum Schluss, wir sind jetzt von einem 2-Stunden-20-Film, kommen wir jetzt zu einem, ich glaube, der geht 80 vielleicht. Und da möchte ich hoffen, dass den vielleicht manch einer da draußen noch nicht auf dem Schirm hat. Ich möchte nämlich an dieser Stelle noch den Erstling von Darren Aronofsky empfehlen, nämlich Pi. Und Stichwort Verschwörungstheorien. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Ansatz davon. Also der geht so, wie sage ich das jetzt, ist ein Schwarz-Weiß-Film, der sehr auf eine Figur konzentriert ist, die sich komplett in Zahlen verliert und daraufhin paranoide Tendenzen entwickelt, sagen wir mal so. Und diese Atmosphäre wird immer dichter, immer unangenehmer. Und man erkennt schon so ein bisschen, was Darren Aronofsky damals gemacht hat, wie er das später perfektioniert hat. Diese sehr unangenehme, paranoide Stimmung und dann sehr komprimiert auf, wie gesagt, ich glaube, der hat nicht mal 80 Minuten in einem sehr grobkörnigen, auch von der ganzen Stilistik unangenehmen Stil. Und ich weiß nicht 100%, ob man es in Horror packen könnte, aber auf jeden Fall paranoider Thriller geht ja schon in die Richtung. Und deshalb vielleicht so als Geheimtipp P von Darren Aronofsky.
Ich kenne ihn zum Beispiel nicht. Ich habe den auch auf der Watchlist schon ewig. Aber auch so ein Film bei mir halt. Ja. Ne? Ist irgendwo da und ja. Aber ja, ist so ein Mystery Thriller, glaube ich.
Ja,
ne?
Ist eben.
Immer klassifiziert, ja. Aber ja.
Also auch mit,
ja, den muss ich mir mal.
Also auch
nachholen.
Mit leichtem Horror-Einschlag tatsächlich. Aber ich glaube, ich will ja auch nichts zu viel versprechen. Deshalb, wenn jetzt sich jemand anguckt, das ist der krasseste Horrorfilm. Nein, ist es nicht. Aber wer Aronofsky kennt, der weiß ja, seine Filme spielen ja immer doch stark auch mit Horrorelementen. Und das hat er halt damals auch
total
schon gemacht. Ja.
Ja. Ja, das finde ich ein guter Tipp. Ich glaube, der wird nicht so oft genannt. Also ich, wie gesagt, habe immer wieder auf dem Schirm gehabt, aber ja, auch glaube ich ein Film, der jetzt nicht gerade im Rampenlicht immer steht, auch wenn man über ihn spricht.
Gerne bei Regiedebüts von großen Leuten ist das ja gerne mal so.
Ja, das stimmt. Nee, das finde ich echt ein schöner Tipp. Ich glaube, den kennen doch vielleicht auch einige da draußen noch nicht. Ja, vielleicht komme ich ja mal dazu. An einer fernen Zeit.
Wie das so ist.
Wie das so ist. Wir kennen es. Wenn ich wenigstens mal die Hälfte meines Blu-ray-Regals mittlerweile
ich kenne das.
Du machst ja deine Challenge aktuell. Oder ihr macht eure
Challenge. Wir sind so weit gekommen. Wir sind jetzt bei Nummer 355 vom Titel her. Also 355 ist der nächste seit ungefähr 3 Wochen. Wir kommen einfach nicht dazu. Ja. Wir mussten jetzt erstmal.
Ihr geht quasi von also 0 bis
Z
quasi genau durch euer Regal, ne? So,
ja.
Und guckt immer einen Film.
Genau.
Ja.
Aber wir mussten jetzt gerade erstmal Conclave und Brutalist gucken. Und es kommen immer andere Filme dazwischen.
Das ist das Leiden des jungen Filmjournalisten.
Ja, exakt. Danke, dass du mich nochmal zum Ende des Podcasts jung genannt hast. Das rührt
das
mich sehr.
Sehr gerne, sehr gerne. Nein, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du Zeit für uns heute hattest.
Ja, gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich total.
Und ein bisschen Einblick in deine dein Horrorleben gegeben hast. Zum Glück gibt es keine FSK über 18 mehr. Das ist auf jeden Fall das was ich mitnehme. Dass du nicht, oh scheiße, FSK 40. Naja, muss ich noch ein paar Jahre warten.
Ich würde mich wahrscheinlich dran halten.
Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall deine Formate aus. Wir verlinken alles. Eine Stunde Horror mit Thilo natürlich bei Rocket Beans, bei Kino Plus am Start und all deine ganzen Accounts und deinen Blog natürlich, Wessels Filmkritiken. Wo man auch immer alles noch schön oldschool nachlesen kann. Ja, genau. nicht immer nur Video gucken, Leute, auch mal wieder schön Kritiken lesen. Verlinken wir alles auf jeden Fall und dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit und wir hören uns, sehen uns ja sowieso an anderer Stelle immer und überall wieder.
So ist's.
Und wünsche ich dir eine fantastische Zeit und viel Erfolg weiterhin mit deinen Projekten.
Das wünsche ich dir auch und vielen Dank nochmal und dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Wofür gruselt sich eigentlich? Und ansonsten hört ihr Freitag natürlich auch wieder ganz normal die reguläre Folge Devils and Demons. Bis bald und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.